Hallo Leute, besucht mich doch mal auf meiner neuen Webseite www.frankstoner.tv. Dort warten noch viel mehr Folgen von Stoner Frank und Frei. Und jetzt viel Spaß bei der Sendung. Hallo Leute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner, Frank und Frei, Ausgabe Nummer 6 heute. Und heute mit einem Thema, was ein Klassiker ist. Und ein Thema, was mich auch schon Jahrzehnte, es ist wirklich mittlerweile bin ich so alt, der Hammer. Tatsächlich Jahrzehnte schon fasziniert. Und es gibt aber da immer wieder Neues, was man entdeckt. Es ist das Thema Oak Island. Oak Island, die berühmteste Schatzinsel auf der Welt. Und Oak Island ist eine kleine Insel, die vor Nova Scotia liegt. Das ist hier Teile von Kanada, ein bisschen nördlich von den USA. Nova Scotia ist so eine große Halbinsel und davor ist diese kleine Insel Oak Island. Die ist wirklich nicht groß. In 2-3 Stunden oder sowas kannst du um diese Insel mal komplett rumlaufen. Und dieser Ort ist einer der Hotspots schlechthin. Ne? Seit Jahrhunderten wird dort gegraben, aber wir werden heute sehen, dass es vielleicht auch in unserer Zeit eins der absoluten Hotspots ist. Aber fangen wir mal mit der Geschichte von Oak Island. Wie ging das da los? Es war im Ende des 18. Jahrhunderts, in den 1790ern oder sowas. Dort haben ein Holzfäller, Der dort aus der Gegend kommt, ein Kanadier halt, der ist dort auf diese Insel gekommen und hat an einer Stelle eine Vertiefung im Boden gesehen, die unnatürlich ausgesehen hat. Und um diese Vertiefung rum waren auch noch Bäume gestanden und an denen waren auch noch Spuren von an der Rinde, so Spuren und auch noch Reste von Tauwerk, so als ob dort irgendwie ersichtlich war, dass die Bäume auch genutzt wurden für irgendwelche Seile und so weiter. Und er hat schnell eins und eins zusammengezählt und gesagt, hier ist was vergraben. Und dann hat er am nächsten Tag, ist er da mit ein paar Kumpels von ihm wieder zurück, zu dritt waren sie und haben sie angefangen zu graben. Die Idee war natürlich, Piratenschatz könnte dort sein. Und das ging in den 1790ern los und sie haben angefangen zu graben und vielleicht schauen wir uns erstmal nochmal die Insel hier an. Ja, ich habe noch ein Bild mitgebracht. Das ist ein kleines Inselchen. Ja, also, wie gesagt, nicht groß, aber wir werden sehen, dass bei dieser kleinen Insel nur wenig Dinge dem Zufall überlassen sind. Ja. Naja, jedenfalls hat man angefangen, haben die angefangen zu graben und sie sind, glaube ich, in 3 Meter Tiefe sind sie das erste Mal auf was gestoßen. Da waren dann aus Holz, so Holzbohlen oder Balken verlegt. Ja. Und die haben sie rausgenommen. Darunter kam wieder nur weiter Erde. Und dann haben sie halt weiter gegraben und weiter. Nach weiteren 3 Metern kam wieder so eine Lage. Und jedenfalls sind sie dann relativ schnell an ihre Grenzen gestoßen. Ab einer gewissen Tiefe wird es dann richtig schwierig, auch sowas zu verschachten. Und dann haben so die Ersten, die da also angefangen haben, sind dann irgendwann nicht mehr weitergekommen. Das Ding ist aber immer größer geworden und im Laufe der letzten Jahrhunderte wurde auf dieser Insel unglaublich viel gegraben. Ja. Es kam dann, die Zeiten kamen und gingen und immer größere Aktiengesellschaften haben sich gegründet, um halt mit einem großen Aufwand, auch mit aller Technologie, die halt am Start war, also auch im 19. Jahrhundert schon, geschaut, wie tief sie da kommen. Ne? Mittlerweile ist diese ganze Insel, da sind dermaßen viele Grabungen, dermaßen viele Schächte und das ganze Ding ist wie ein Schweizer Käse. Hier mal ein Foto von dem legendären Money Pit. Das ist diese erste Grube, die gefunden wurde. Das nennt man den Money Pit. Zum einen vielleicht, weil man die Hoffnung hatte, dort irgendwie Geld oder Schätze zu finden, aber wahrscheinlich einfach, weil es allein in dieser Grube halt Millionen von Dollar versenkt wurden, ohne dass man es zurückbekommen hat. Im Zuge dieser Ausgrabung im Laufe der Jahrhunderte sind Leute haben ihr Leben gelassen, 6 Leute sind dort schon gestorben, Leute haben sich ruiniert, haben ihr ganzes Leben dort verbracht auf der Suche, aber wirklich etwas von Wert hat bisher noch keiner gefunden. Denn diese Anlage, es ist klar, dass es künstlich ist, aber es ist bisher, es geht halt immer noch tiefer. Man hat über die Jahrzehnte immer tiefer gegraben. Und mittlerweile, wie gesagt, es gibt dort mehrere Schächte. Der tiefste geht sogar, das sind Bohrungen, die gehen bis auf 100 Meter so. Und ich habe hier mal so eine kleine Grafik mal mitgebracht, die so ein bisschen, das geht hier um den Money Pit, also die Grube, die wir gerade gesehen haben, die erste Grube, die so grafisch mal aufzeigt, was dort alles gefunden wurde. Es geht also immer wieder, alle paar Meter sind diese Querstriche, sind so Bohlen verlegt. Ja. Dann kommt mal irgendwann eine Schicht, leider habe ich es hier nur auf Englisch, also in Fuß, man müsste es also immer noch hier umrechnen. Es ging halt immer tiefer und man findet immer wieder interessante Dinge. Kohle, dann auf einmal ab einer gewissen Tiefe findet man Kokosnussfasern. Ja. Sehr interessant, bei Kokosnuss, wir reden hier von Nova Scotia, dort wachsen keine Kokospalmen. Ne? Was schon mal ausschließt, dass jetzt irgendwie Indianer oder sowas vor Ort, die Mi'kmaq-Indianer, die dort früher gelebt haben, dass die da was damit zu tun haben. Das sind alles Dinge, die Gräber nur noch mehr angeheizt haben. Hey, wow, Kokosnussfieber, ne? Vielleicht doch Piratenschatz und so weiter. Man ist immer tiefer gegangen und am spannendsten war das, und das war auch schon im 19. Jahrhundert, sind sie auf einer Tiefe von und das ist was denn hier kommt, 110 Fuß, sagen wir in etwa so um die 40 Meter, knapp 40 Meter. Als sie auf diese Tiefe gekommen sind, sind sie wieder auf Spuren gestoßen, unter anderem hier Metallteile, irgendwelche Kisten und so weiter. Und da waren dann die Gräber wirklich so an dem Punkt, okay, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir an dem Schatz dran, ne? Und war aber an dem Tag haben sie dann erstmal Feier gemacht, gehen nach Hause. Und am nächsten Morgen kommen sie dorthin, wieder zu ihrem Money Pit, um ein bisschen weiter zu graben. Und mussten feststellen, dass der Money Pit mit Wasser geflutet ist. Der ist auf einmal voll Wasser gelaufen. Ja, jetzt haben sie natürlich als erstes angenommen, okay, das ist, sie sind auf irgendwie Grundwasser gestoßen oder sowas. Kein großes Problem, hat man wieder, muss man halt wegpumpen. Und haben sie mit großem Aufwand versucht, diesen Schacht leer zu pumpen. Aber es ging nicht. Du konntest den Schacht nicht leer pumpen. Es kam immer wieder neues Wasser nach. Dann hat man irgendwann festgestellt, dass das Wasser Salzwasser ist. Also kein Grundwasser, sondern Salzwasser. Und man hat auch festgestellt, dass das der Pegelstand mit dem Tidenhub zusammenhängt. Und dann war auf einmal klar, okay, es muss also irgendwie eine Verbindung geben von diesem Money Pit zur offenen See. Daraufhin hat man eine Stelle des Strandes, die dann nicht weit weg ist von diesem Money Pit, ein bisschen genauer untersucht, hat dort mal die Steine weggemacht und mal gegraben und hat dann entdeckt, dass von diesem Strand aus 5 Gänge unterirdisch, Kanäle sind, die mit diesem Money Pit in Verbindung sind. Das heißt, das war so konstruiert, von wem auch immer, da werden wir noch zu sprechen drauf kommen, aber es war so konstruiert wie eine Falle. Wenn du eine gewisse Tiefe erreichst und dann dort noch was aufmachst, dann sind diese Fallen angesprungen und es ist Wasser eben aus dem Meer dort reingeströmt und das kriegst du nicht mehr los, das kannst du nicht abpumpen. Und das war so mit einer der ersten Male, wo man erkannt hat, okay, hier haben wir es mit einem Aufwand zu tun, der weit größer ist, als was jetzt irgendwelche Piraten oder sowas machen könnten. Ne? Und ich muss auch sagen, für mich selber war, als ich das so gehört habe, da war mir schon in recht jungen Jahren, was für mich nicht vorstellbar, dass es dort wirklich nur um irgendwelche Piratenschätze geht. Weil wer sowas baut, das ist so extrem komplex und klug durchdacht. Aber was macht es für einen Sinn, wenn du einen Schatz so vergräbst? Dann kannst du ihn auch nicht mehr so ohne weiteres auch wieder rausholen. Selbst wenn du wenn du weißt, dass da diese Wasserfallen sind und selbst wenn es vielleicht Möglichkeiten gibt, diese Wasserfalle zu umgehen, indem man vielleicht dann an anderer Stelle gewisse Dinge macht, ist es nur mit einem Riesenaufwand möglich, was auch immer dort vergraben ist, wieder rauszuholen. Ja. Naja, man hat aber dann trotzdem mit noch modernerer Technik auch dann viele Aktionen gab es dann so in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Da haben sie dann echt Aktiengesellschaft gegründet, die Triton Corporation. Und die sind dann mit großem Aufwand rein und mit vielen Millionen Dollar. Und man ist im Laufe der Zeit immer tiefer gekommen und man hat immer wieder Dinge gefunden. Aber man hat noch keinen Schatz entdeckt. Was hat man gefunden? Unter anderem, wir haben schon gesagt, hier Kokosnussfasern. Dann hier in der Tiefe von 90 Fuß, also um die 30 Meter, hat man eine Steinplatte gefunden, die dort auf der Oberfläche gerade war, unten dann eher so ein bisschen rau. Diese Steinplatte war genau dort eingepasst und war mit merkwürdigen Schriftzeichen auch versehen. Man ist noch weiter gekommen, man hat auf einer noch größeren Tiefe, und das ist richtig interessant, hier bei 150 Fuß, da sind wir bei 100 Meter, eine Eisenplatte gefunden. Ja. Und darunter gibt es wohl Hohlräume. Die hat natürlich kein Mensch ist jemals direkt so tief gekommen, aber man hat im 20. Jahrhundert halt dann auch Kameras runtergesenkt mit Bohrern, die dort Aufzeichnungen machen. Und da sind Hohlräume, da sind gewisse Dinge drin. Und alles sieht auf jeden Fall so aus, das sind keine natürlichen Hohlräume, sondern das ist was Künstliches. Ja. Allerdings ist das Bildmaterial, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, es ist natürlich, alles ist ein bisschen verschwommen und es ist schwierig, jetzt da genau zu erkennen, was da ist. Aber es hat nur wiederum alle befeuert, es ist was da. Ja. Und so ist man halt dort immer weitergegangen, hat dann Nebenschächte gegraben, um irgendwie diese Wasserfallen zu umgehen. Aber man hat es bis heute nicht geschafft, wirklich in diese ganz tiefen Bereiche, in diese Hohlräume vorzustoßen, dass man dort, was auch immer dort ist, wenn überhaupt was ist, dass man diese Dinge ans Licht holt. Ja. Und ich meine, allein die Vorstellung, dass es, ich meine, es geht ja bis auf 190 Fuß runter. Das ist eigentlich unvorstellbar, dass wer vergräbt irgendwas da unten. Ne? Das hier ist diese Eisenplatte, die man dort diese Steinplatte, die man dort gefunden hat. Das ist nur noch eine Replik. Das Original ist mittlerweile verschollen. Das hat halt einer, das hat man im 1900 schon entdeckt und einer von den Ausgräbern dort hat das dann eine Weile dann als in sein Wohnzimmer mit integriert, aber diese Platte ist verschollen und man weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Aber es gibt eben Aufzeichnungen von diesen seltsamen Schriftzeichen, die da drauf sind. Und das ist jetzt eine Replik. Wie gesagt, das Original ist leider nicht mehr da. Und das ist natürlich auch schon seltsam. Ja. Zu einer anderen Zeit hat man das als einen Code wahrgenommen. Das war dann in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, kam einer an und hat diesen Code dechiffriert. Und angeblich soll dieser Code so viel bedeuten wie, ich glaube, es war sowas wie 40 oder 20 Fuß tiefer lagern 2 Millionen Pfund oder sowas. Ja. Das hat natürlich dann noch mehr die ganze Sache angeheizt, aber wirklich gefunden hat man halt nichts. Ja. Aber mit diesen Codes, da werden wir sehen, dass das wird noch eine viel größere Rolle spielen bei diesem ganzen Oak Island-Thema. Und es ist halt eins der großen Rätsel so. Die große Frage ist natürlich, wer hat diese Anlage angelegt und was befindet sich da drin? Die gängigen Theorien und es gibt eine ganze Menge Theorien, es gibt wirklich unglaublich viele. Es gibt zu dem Thema viele, viele Bücher. Ja. Aber die gängigsten Theorien waren zunächst mal ein Piratenschatz. Wäre auch nicht ganz ausgeschlossen, denn tatsächlich sowohl Francis Drake als auch Captain Kidd, die hier die spanischen Silberflotten immer gekapert haben. Die waren durchaus in der Gegend. Ja. Und diese Gegend war zwar unbesiedelt, bis lange Zeit unbesiedelt, aber liegt im Grunde genommen schon auf der Route, wenn du von von Amerika dann nach Europa willst. Also du kommst dann in der Gegend vorbei. Es ist eine ganz große Bucht und diese Insel ist in dieser Bucht drin. Wäre also tatsächlich denkbar, dass es ein ganz gutes Versteck wäre. Es ist erreichbar, es ist aber trotzdem abgeschieden. Es gibt dort keine Menschen, die dort wohnen, außer die Mi'kmaq-Indianer, die da auch nur ein paar Wochen im Jahr waren. Und das wäre durchaus denkbar so. Weitere Ideen, die gekommen sind, es könnte Versold, also Geld sein von der französischen Armee, die dort irgendwann mal Krieg hatte mit den Engländern. Es könnte aber auch von der englischen Armee sein, die Kriegskasse im Unabhängigkeitskrieg, die entstehende USA geführt hat. Mehrere Ideen. Aber all diesen Sachen, muss ich sagen, frage ich mich schon immer, wenn du was verstecken willst, was von Wert, dann willst du das auch wieder rausholen irgendwann. Ne? Und was auch immer da drin ist, ist nicht so einfach wieder zu bergen. Und deswegen war für mich persönlich auch schon immer so, habe ich eigentlich diese Theorie nicht so viel Gewicht zugemessen. So. Die interessanteste Story, sich dort verstecken könnte, was dort versteckt sein könnte, die interessanteste Story, die es auch schon als Theorie schon ganz lange gibt, ist der Schatz der Templer. Bei der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, über den Templerschatz, der eben das sind die Dinge, die die Tempelritter aus Jerusalem erobert haben, ja? Oder wo sie in Jerusalem halt auf dem Tempelberg, nachdem sie auch ihren Namen haben, dort haben sie Grabung durchgeführt. Und was auch immer die dort gefunden haben, Artefakte, Schriftrollen, Kartenmaterial, was auch immer, wir wissen es nicht genau. Viele Leute vermuten, dass dieser Templerschatz dorthin gebracht wurde, nach Oak Island. Das ist eine lange Theorie. Jetzt sagt man natürlich zunächst mal, na gut, aber das haut doch von der ganzen Timeline nicht hin. Die Templer, da reden wir vom Mittelalter. Und Amerika wurde doch erst von Kolumbus entdeckt. Wie haut das hin so? Aber mittlerweile ist es so, dass für mich bewiesen ist, und ich sage wirklich, wirklich bewiesen ist, oder die Indizien sind ganz klar, dass die Tempelritter tatsächlich schon im Mittelalter in Amerika waren. Es gibt gewisse Städten, wo sie Spuren hinterlassen haben. Es gibt einen Ort an der Ostküste, wo ein Grab wohl gefunden wurde und so eine Art Grabstein ist, auf dem ein Ritter drauf ist. Leider ist das auch heutzutage kaum noch gut erhalten. Das hat man schon im 19. Jahrhundert mal schon gefunden und es ist heute nicht mehr so gut. Aber aus alten Zeichnungen kannst du dort eindeutig erkennen, dass ein Ritter. Das hat nichts mit den Leuten von Kolumbus zu tun oder den Spaniern oder so, sondern ein mittelalterlicher Ritter mit Helm, mit Templerkreuz, mit einem großen Ritterschwert auch in der Hand. Und da gibt's mittlerweile aber noch mehr. Ich habe ja noch ein Bild mitgebracht. Das hier ist der Kensington Runestone. Der Kensington Runenstein, ja. Der wurde gefunden in Kensington, das ist ein Ort in Minnesota. Minnesota ist so ein US-Bundesstaat und da sind wir schon richtig tief drin im Kontinent, im Mittleren Westen. Ja. Da ist dieses Teil aufgetaucht, auch schon im 19. Jahrhundert. Das hat ein Bauer, interessanterweise ein schwedischer Bauer. Minnesota ist so, dort sind ganz viele Skandinavier, die in die USA ausgewandert sind, haben sich dort in Minnesota so gefunden. Und auch der war ein schwedischer Bauer oder mit schwedischen Wurzeln. Und der hat auf seinem Gelände diesen Stein gefunden, bei Feldarbeiten. Ja. Und dieser Stein, der soll wohl auch umwurzelt gewesen sein und so, dass alles darauf hindeutet, dass der da schon ganz lange liegt. Und auf diesem Stein drauf sind Runen. Viele haben denen vorgeworfen, dieser schwedische Farmer hätte diesen Stein gefälscht. Und ich schätze, heute ist es immer noch in der Schulwissenschaft so, dass man dieses Artefakt halt als Kuriosum oder als Fälschung betrachtet. Ja. Aber es gibt einige Untersuchungen zu diesem Kensington Runestone, auch zu dieser ganzen Geschichte, die schon darauf hindeuten, dieses Ding ist einfach älter. Ja, es ist tatsächlich ein genau, und auf diesem Kensington Runestone, da kommt auch eine Jahresangabe vor. Und die zeigt aus 14. Jahrhundert. 1328 oder sowas, oder was, 1360, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Es scheint also, dieser Kensington Runestone, der kommt aus dem 14. Jahrhundert und der ist im mittleren Westen der USA. Wie kann das gehen? Nun, und was hat das mit den Templern zu tun? Weil man sich denkt, Runen, das deutet doch eher auf Wikinger hin, oder nicht? Auf Normannen. Ja, nun ist es aber so, dass die Normannen und die Templer, da gibt es ja wohl Berührung. Ne? Die Templer wurden ja, da muss man vielleicht da noch weiter ausholen. Wir müssen noch ein bisschen auf diese Templergeschichte eingehen, sonst wird das nicht klar. Der Tempelritterorden wurde gegründet in der Zeit nach dem ersten Kreuzzug. Man hat Jerusalem erobert, wurde dort ein christliches Königreich geschaffen und man hat diesen Orden gegründet. Offiziell war deren Aufgabe, die christlichen Pilger zu schützen. Aber was sie auf jeden Fall gemacht haben, sie hatten ihr erstes Hauptquartier direkt auf dem Tempelberg in Jerusalem und haben dort Grabungen durchgeführt. Innerhalb von kurzer Zeit ist der Templerorden sehr, sehr mächtig geworden, sehr, sehr reich geworden, hat sich entwickelt zu einer Art Staat ohne festes Land. Aber die Templer hatten Sonderrechte, sie waren nur dem Papst Rechenschaft schuldig und sonst keinen Königen. Und sie sind mächtig geworden, haben Ländereien in ganz Europa bekommen, waren enorm gute Seefahrer. Und waren auch die ersten Bankiers. Die Templerritter haben die Idee eines Reisechecks entwickelt. Dadurch, dass sie ihr Netzwerk hatten von Skandinavien bis nach Palästina und in den gesamten Mittelmeerraum, hatten sie so ein Netz. Und du konntest, wenn du meinetwegen in Paris, du warst ein Pariser Händler und wolltest vielleicht nach Sizilien oder so, da war natürlich so eine Reise immer gefährlich. Konntest immer ausgeraubt werden, dein Schiff kann versinken oder so weiter und dann wäre dein Gold weg. Was bei den Templern möglich war, du konntest in Paris das Gold einzahlen, dann hast du eine Art Scheck bekommen und konntest es dann in Sizilien wieder auslösen. Bist du in Sizilien auch wieder in den Tempel gegangen und hast es vorgewiesen. Im Grunde um die Idee von Scheckwesen, so. Na, jedenfalls sind die Templer sehr, sehr mächtig geworden und dann da kam eine Zeit, das war in den frühen 14. Jahrhundert, 1300, in den frühen 1300ern, wo es dann zu einem Komplott kam zwischen dem französischen König Philipp und dem Papst Clemens. Welcher Clemens, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Aber die beiden, also der Vatikan und der französische König, die haben, man kann sagen, sich verschworen gegen den Templerorden. Und die haben einen gewissen Tag festgelegt, wo sie gesagt haben, an dem Tag werden wir in ganz Europa oder überall, soweit der Einfluss von diesen beiden großen Mächtigen reicht, werden wir die Templer verhaften und ihre Besitztümer einziehen. Und so kam es dann auch. Und es gibt eben diese Legende, dass die Tempelritter ihren Schatz aus Paris war wohl das Zentrum, war wohl der wichtigste Tempel, dass die Tempelritter den Pariser Tempelschatz in der Nacht vorher rausgeschleust haben, aus Paris. Das ist die Legende vom Heuwagen. Da gibt es Geschichten, die gehen schon lange zurück, dass man eben via Heuwagen, wahrscheinlich wird da einer nicht gereicht haben, diesen Templerschatz rausgeschmuggelt hat, dann weiter nach Westen zu einer Stadt an der Atlantikküste, die La Rochelle heißt. Und La Rochelle, das war ein Templerhafen. Das hat denen gehört. Das war deren Hafen. Und dort war auch die Templerflotte. Und dort soll dann der Schatz halt auf diese Flotte gelagert worden sein. Und die Flotte ist in See gestochen, man hat nie mehr wieder von ihr gehört. Aber wir wollten ja noch die Verbindung dann zeigen, Templer und Normannen. Zu jener Zeit waren die Normannen sind dann schrittweise auch christianisiert worden. Und manche von diesen Normannen sind auch mit den Tempelrittern zusammengekommen. Ne? Auch ein Name ist da vielleicht gut zu nennen, die Familie Sinclair. Das ist in Schottland. Das ist dann auch da, wo dieses Roslyn Chapel ist, was ihr bestimmt auch alle von Dan Brown und so weiter kennt. Ne? Aber ich meine, das Ding ist echt. Ja? Und Es gab also eine Zeit, wo wir von normannischen Tempelrittern sprechen. Und die haben tatsächlich vielleicht diese Runen benutzt. Wie gesagt, auf diesem Runenstein ist ein Datum gesetzt, das ist 14. Jahrhundert. Wir sind also nicht mehr in dieser frühen Wikingerzeit, sondern wir sind schon echt im späten Mittelalter angelangt. Ja. Es gibt also ganz große, klare Hinweise darauf, dass die Tempelritter in Amerika waren. In der Zeit schon weit vor Kolumbus. Und ich habe auch letztes Mal, glaube ich, bin ich auch darauf eingegangen, auf diesen ominösen vierten Kreuzzug, wo die Venezianer und die Tempelritter gemeinsam Konstantinopel geplündert haben und dort eben vielleicht auch auf Kartenmaterial schon gestoßen sind, wo Amerika als Kontinent eingezeichnet war. Und was halt darauf rückschließen lässt, dass die davon schon wussten. Und gleichzeitig hatten sie eben auch hochseetaugliche Schiffe. Nicht zuletzt auch dadurch, dass sie auch mit den Normannen zusammengearbeitet haben. Die Normannen waren natürlich die Wikinger im Schiffsbau, im frühen Mittelalter waren die Führende. Und auch da gibt es, das ist auch heute jenseits von Spekulationen, ist archäologisch alles nachgewiesen, die Normannen waren auch schon auf dem nordamerikanischen Kontinent, sind dort auch schon angekommen. Ne? Na gut, kommen wir zurück zu diesem Templerschatz. Der ist also aus Paris verschwunden, in dieser großen Legende von der Heuwagengeschichte. Und jetzt ist die Frage, sind diese Schiffe, die dann in La Rochelle gestartet sind, sind die schon direkt nach Westen gesegelt? Das ist tatsächlich so, wenn du auf einer Landkarte das ziehst, von La Rochelle nach Westen, kommst du ziemlich genau dort bei Rhode Island raus. Haben die damals schon, was auch immer dieser Templerschatz war, nach Amerika gebracht? Und dann eben diese Anlage gebaut, spricht einiges auch dagegen. Denn wir haben diese ganzen Holzbohlen, die in diesem Money Pit waren, man hat die natürlich auch datiert mit modernen Methoden, C14-Methode und so weiter. Und die ganzen Datierungen deuten auf 17. Jahrhundert hin. Man hat auch viele Dinge auf der Insel gefunden, nicht nur in dem Money Pit, sondern überhaupt auf der Insel. Man hat Münzen gefunden, die in diese Zeit deuten. Man hat Schuhe gefunden, spanische Schuhe, die auch von der ganzen Machart auf 17. Jahrhundert deuten. Ne? Andererseits hat man aber auch Dinge gefunden, die in diese Templerzeit datieren. Nämlich diese Kokosfasern, die ich vorher schon erwähnt habe. Die man sowohl in dem Money Pit bei einer gewissen Tiefe gefunden hat, als auch an diesem künstlich angelegten Strand, von dem aus diese fünf Flutungskanäle dann in die Insel reingehen. Auch dort hat man Kokosfasern gefunden und diese wiederum hat man datiert, auch mehrere Proben genommen und das wirklich zwei, drei, viermal gemacht. Und die datieren halt alle auf diese Zeit 1200, 1300. Das ist interessant. Haben wir also schon mal verschiedene Zeiten so. Aber wir wissen natürlich nicht, ob jetzt die Templer tatsächlich diesen Kram damals schon nach Amerika gebracht haben. Oder die andere Variante, und das erscheint mir persönlich vielleicht sogar ein bisschen wahrscheinlicher. Wobei, es spielt eigentlich keine Rolle. Aber es könnte auch sein, dass die Flotte, die da von La Rochelle dann ausgelaufen ist, dass sie nicht nach Amerika gesegelt sind, sondern nach Schottland. Schottland deshalb, weil Schottland eins von diesen Refugios war, wo der lange Arm des Vatikans und auch des französischen Königs nicht hingereicht hat. In Schottland konnten die Tempelritter noch eine Weile existieren. Nicht nur Schottland, denkbar wäre auch Portugal und auch Teile von Spanien. Es gab ja damals kein Spanien, so wie heute. Es waren ja auch wieder einzelne Königreiche. Und dort ist auf jeden Fall, waren die Templer noch aktiv, auch nach dieser Zeit, wo sie so verfolgt wurden. Ja. Aber ich persönlich halte es in dieser Geschichte, die ich jetzt hier erzähle, für wahrscheinlicher, dass dieser Tempelschatz nach Schottland gekommen ist und dort dann halt versteckt wurde. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Das ist wieder ein Bild von Oak Island. Man hat auf dieser Insel übrigens auch weitere Spuren gefunden, die so auf Templer und Geheimgesellschaften deuten. Es gibt irgendwo, wo Steine wie ein Kreuz angelegt wurden und so weiter. Aber viele von den Sachen sind auch sind halt Berichte aus dem 19. Jahrhundert. Die sind heute nicht mehr sichtbar, sind heute nicht mehr da. Und man hat aber dann irgendwann festgestellt, dass auf dieser Insel auch gewisse Positionen markiert wurden mit Monolithen, mit großen Steinen. Und als erstes wurde festgestellt, dass es so eine Art Kreuz ist. Aber jetzt in neuerer Zeit hat man festgestellt, dass es nicht nur ein Kreuz ist, sondern ein kabbalistischer Lebensbaum, ein Baum der Sephirot. An diesen Punkten, die sind markiert. Da finden sich Steine. Das ist also keine Fiktion. Ich glaube, man hat von diesen 10, es sind 10 Sephirot, Sphären, Kreise, Kugeln. Von diesen 10, man hat, glaube ich, 7 hat man gefunden. Und die anderen 3, ist nicht so, dass man nicht nach denen gesucht hätte. Aber einer von denen ist hier, das, was hier so dunkel, ein dunkles Dreieck ist, das ist ein Sumpf, der übrigens auch künstlich angelegt ist. Bei dieser Insel ist fast nichts irgendwie natürlich. Dieser Sumpf ist auch künstlich angelegt. Man weiß es, weil man unten man ist zwar bis zu dem Boden mal runtergetaucht und da kann man das erkennen. Aber einer von diesen Dingern ist halt dort in dem Sumpf. Einer von diesen Sephirot, ich glaube, das ist der hier links oben, da hat sogar, das ist auch zum Teil Privatland, wo du nicht drauf darfst. Da. Und da hat einer, glaube ich, sein Haus sogar drauf gebaut und deswegen kannst du jetzt da nicht mehr buddeln. Aber man hat 7 von diesen 10 hat man auf jeden Fall lokalisiert und das Gesamtbild ergibt sich so. Und das deutet natürlich auch eher so auf die Zeit um 1600 hin. Natürlich gibt es das Prinzip schon älter, die Kabbala reicht zurück ins Mittelalter, aber so diesen Baum der Sephirot, das hat man zur Templerzeit noch nicht so benutzt als Symbol. Ja. Das deutet also auch auf dieses eher so Renaissance hin und so weiter. Jetzt das hier ist mal nur so ein Bild von dem, was der Schatz der Templer sein könnte. Wir sehen hier links oben die Bundeslade, in der Mitte oben der Gral, alte Schriften, die Menora und so weiter. Und wenn es jetzt die Tempelritter im Mittelalter nicht waren, wogegen eben diese Datierungen sprechen, die so auf das 17. Jahrhundert deuten, wer war es dann? Wer war es dann? Und jetzt ist in den letzten Jahren sind neue Forschungen gekommen, insbesondere von zwei Leuten, die beide Skandinavier sind. Und die beiden Namen möchte ich unbedingt nennen, denn wenn euch das interessiert, solltet ihr das mal noch genauer abchecken. Und der eine Mann ist ein Norweger und der heißt Petter Amundsen. Petter Amundsen. Der andere ist ein Schwede und heißt Daniel Daniel Ronstam. Und diese beiden haben unabhängig voneinander, aber die kennen sich mittlerweile auch und kooperieren. Und da gibt es noch mehr Leute, die das machen. Diese drei haben jetzt mehrere große Themenkomplexe zusammengefügt. Und das klingt am Anfang, wenn ich euch das jetzt erzähle, klingt das wirklich fantastisch. Es geht um die Themen Oak Island, es geht um die Rosenkreuzer und es geht um William Shakespeare. Diese drei Themen gehören zusammen. Bei Shakespeare ist es so, und das wäre auch ein eigenes Thema für sich, bei Shakespeare ist schon ganz lange wird das diskutiert, ob dieser Shakespeare letzten Endes nur ein Strohmann war. Und dass der gar nicht der wirkliche Autor war von den Werken, die man Shakespeare zuordnet. Da gibt es einige Argumente, die dafür sprechen. Das ist auch schon eine alte Debatte. Und schon Mark Twain hat schon darüber geschrieben so und hat in dieser Diskussion sich beteiligt. Das ist also schon ein ganz altes Ding, dass man sagt, okay, dieser Shakespeare war das alleine nicht. Sondern es muss eine Gruppe von Leuten gewesen sein, die diese Texte geschrieben hat, die aber unter dem Pseudonym, wenn du willst, Shakespeare halt nach außen gedrungen sind. Und da könnte man, das ist wirklich super interessant, kann man ganz viel dazu finden. Überhaupt schon nur so als Andeutung. Shakespeare ist ja auch, könntest du auch aussprechen, als Shakespeare, der geschüttelte Speer. Das sind alles Bilder, die von Esoterikern gerne benutzt werden. Das geht bis zurück auf die griechische Göttin Pallas Athene, die auch mit dem Speer kam. Und dieses Symbol ist der Speer, der das Bewusstsein der Menschen aufschüttelt. Ja. Und diese beiden Skandinavier, die haben die Werke von Shakespeare untersucht. Und wir reden hier von den originalen Erstausgaben. Und in dem sogenannten Folio, das ist so die Erstausgabe von Shakespeares Werken, die alle postmortem, da war Shakespeare schon längst tot, aber sind die veröffentlicht worden. Und dieser Petter Amundsen hat entdeckt, und er ist nicht der Einzige, aber er hat das als Erster so groß gemacht, der hat entdeckt, dass in diesem Folio, dass diese Folios voll sind von Codes und von Verschlüsselungen. Verschiedener Art. Sprachverschlüsselungen, das sind, was weiß ich, manche Anfangsbuchstaben sind klein geschrieben, was eigentlich ein Fehler ist. Und wenn du die aber dann in Korrespondenz zueinander setzt, dann ergeben sich neue Worte, die dann wiederum auf Francis Bacon hindeuten. Und aber auch Codes, die hochkomplex sind, die gewisse geometrische Figuren bedeuten. Wenn du halt, was weiß ich, gewisse Codewörter nimmst auf einer einzigen Seite und die verbindest miteinander, dann kommen gewisse lineare Muster zustande, werden dort sichtbar, die sich wiederholen, die immer wieder auftauchen. Ja? Und die beiden haben diese Codes immer tiefer folgt. Und das ist unzählige Arbeit, die dahinter steckt. Das ist jetzt nicht irgendwas, ich weiß, das, wenn man davon nie gehört hat, klingt das unglaublich, aber es sind sicher irgendwelche Leute, die mal kurz ein YouTube-Video raushauen oder so. Es sind Leute, die da jahrelang nichts anderes arbeiten, ja, diese Dinge so zu dekodieren. Und die haben beide einen Zusammenhang festgestellt, der durch diese Codes sichtbar wird. Durch diese Codes wird sichtbar, das deutet auf Oak Island. Das zeigt noch Oak Island. Das zeigt auch Francis Bacon, der in seiner Zeit einer der größten Genies war. Ich habe ja auch ein Bild mal von ihm noch dabei. Ja. Francis Bacon, das ist so wohl der Mann, der da im Zentrum von dieser Geschichte steht. Und es deuten eben diese Codes auf Oak Island. Und tatsächlich dieser Baum der Sephiroth, den hat der Amundsen entdeckt. Aufgrund von Codes hat er gemeint, das Ding muss auf Oak Island sein. Und haben sie es tatsächlich auch gefunden. Ne? Also das ist da ist schon ordentlich Fleisch am Knochen, um das mal so zu sagen. Das sind nicht einfach nur irgendwelche wilden Theorien. Es gibt endlos viele Theorien zu Oak Island, aber das sind aus meiner Sicht wirklich die interessantesten. Ne? Das ist die heißeste Spur, um was es hier geht. Ne? Und die Grundidee ist, dass Francis Bacon zu einer geheimen Organisation gehört hat. Dass diese Leute rund um Francis Bacon wie die Nachfahren waren von den Tempelrittern. Und dass die Bewahrer waren von diesen alten Templergeheimnissen. Und da sind wir wieder Bundeslade und so weiter, so richtig Hot Stuff. Ja. Und die Idee ist halt, dass Francis Bacon und gewisse andere Leute waren die Nachfolger von den Templern. Und es kam aber eine Zeit, eben dieses elisabethanische Zeitalter, wie man es in England nennt, wo sie vielleicht die Gefahr gesehen haben, dass sie dieses Geheimnis nicht mehr länger halten können. Dass der Templerschatz entdeckt wird. Dass der Druck zu groß wird. Und aus dieser Sorge, weil sie das antizipiert haben oder so vorhergesehen haben, dass das auf Dauer nicht mehr geht, haben sie sich wohl zu einem ganz, ganz großen Projekt entschlossen. Und die beiden argumentieren und wie sagten andere auch, und da steckt schon einiges dahinter. Ich kann euch das mit den Codes auch gar nicht alles im Detail erklären. Zum einen muss ich gestehen, dass ich es selber auch nicht ganz verstehe. Ey, das sind wirklich endlos viel Material. Also wenn ihr diese Namen mal recherchiert, da kommt so viel. Und das ist die Typen selber, die haben tausende von Arbeitsstunden dort reingesteckt. Und es ist jetzt nicht so in 10 Minuten so locker zu erklären. Aber es ist hinreichend überzeugend, dass diese Codes eben existieren. Dass sie existieren, ist sowieso kein Zweifel. Aber eben auch, dass die diesen Gesamtkomplex verweben. Also Shakespeare wird verwoben mit den Rosenkreuzern und diesem Oak Island. Das bildet eine Themeneinheit. Und die Idee ist eben, dass als Francis Bacon und seine Leute gemerkt haben, okay, der Druck wird jetzt zu groß, haben sie ein Riesenprojekt gestartet. Und das ganze Werk von Shakespeare soll in dem Sinne nur dazu dienen, diese Codes rauszugeben. Und zwar über Jahrhunderte, dass sie über Jahrhunderte laufen. Weil es war denen schon klar, dieses literarische Werk wird Bestand haben. Und du wirst auch noch 100 Jahre später, wird man noch diese Texte lesen. Und vielleicht auch noch 200 Jahre später. Wir wissen natürlich nicht, wie weit in die Zukunft sie das projiziert haben. Aber sie haben also gesehen, in ihrer Zeit ist der Schatz nicht mehr sicher. Und sie müssen den irgendwie jetzt sicher lagern und dann Spuren legen, die darauf hindeuten, dass es das gibt. In der Hoffnung, dass dann in einer Zukunft die Zeiten bessere werden, dass vielleicht auch die Menschen sich so weit entwickeln, dass sie sich, ja, wie soll man sagen, dass sie sich würdig erweisen für dieses Material. Und weil sie halt Sorge hatten, dass es eben in die falschen Hände geraten könnte. Und in diesem Gesamtprojekt haben sie diese Shakespeare, sowohl die Werke als auch die Sonette, die auch voll von diesen Codes sind, haben sie die verfasst. Die Codes, wer das versteht und wer auch die mathematische Bildung hat oder überhaupt in Kryptologie, in Verschlüsselungstechniken sich auskennt. Und das sind alles Grunddisziplinen, die man lernt, wenn man bei diesen Freimaurern und so ist. Das ist mit dem, die sich beschäftigen. Insbesondere in der Zeit von Bacon. Das war auch der Zeitgeist, also an Verschlüsselung zu arbeiten. Das ist, kommt dort immer wieder vor. Und auch das, ich weiß, das klingt jetzt alles wieder nach Dan Brown Stuff, aber es ist kein Dan Brown Stuff. Dan Brown bedient sich nur von diesem Stoff. Und aber in dieser Zeit hat man eben verschlüsselt. Das war damals auch der Zeitgeist. Die Idee ist also, dieses Shakespeare-Werk rauszuhauen als eine Art permanenter Köder. Dass diejenigen, die diese Codes entdecken, auf einmal, dass die Codes halt über Jahrhunderte hin offen liegen so und nicht vergessen werden. Ne? Und in dieser Theorie, und es ist nach wie vor nur eine Theorie, weil man hat ja letztens immer noch nichts gefunden auf Oak Island. Es ist nach wie vor eine Theorie. In dieser Theorie sind auch die Rosenkreuzer Teil davon. Und der oberste Vater Rosenkreuz soll eben dieser Francis Bacon sein. Und die Idee bei den Rosenkreuzern war, zum einen eine, wie soll man sagen, eine intellektuelle Revolution zu starten in Europa, die Menschen, also insbesondere die Gebildeten, um das einfache Volk ging es da nie, die Gebildeten dazu zu animieren, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. Immer mit dem, auch da so ein Köder ist, es gibt hier ein großes Arkanum, ein großes Geheimnis. Und wir haben dieses Geheimnis, haben die Rosenkreuz so gesagt in ihren Manifestos, wir haben dieses Geheimnis. Und wir schützen dieses Geheimnis. Also im Grunde genommen ein Aufruf, beschäftigt euch damit, da ist was. Shakespeare war wiederum, sind diese Codes drin, die dann letztens auf Oak Island deuten. Und die Idee ist halt, dass also Bacon und seine Leute, dass die diese Anlage in Oak Island gebaut haben. Um diesen Templerschatz, ihr Erbe sozusagen, zu sichern. Es kann natürlich durchaus sein, ist denkbar, dass tatsächlich schon die Tempelritter nach dieser Heuwagengeschichte aus La Rochelle direkt nach Oak Island sind und vielleicht dort den Schatz gebunkert haben. Und dass aber Leute wie Bacon in Europa davon wussten und halt aber eben geahnt haben, so in der Zeit um 1600, okay, auf Oak Island wird es nicht mehr lange sicher sein. Denn die Besiedlung des amerikanischen Kontinents schreitet voran und es droht halt die Gefahr, dass das Ding entdeckt wird. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass dieser ganze Templerschatz noch in Schottland war und sie ihn dann erst in dieser Zeit um 1600 dann nach Amerika gebracht haben. Beides ist denkbar. Und warum gerade Oak Island? Weil die Tempelritter wohl in Oak Island schon waren. Aus welchem Grund auch immer. Ob die damals den Schatz dorthin gebracht haben oder nicht, egal. Aber sie waren dort schon auf der Insel. Es ist auch, übrigens, der Name Oak Island ist auch interessant. Oak heißt Eiche, die Eicheninsel. Und heute gibt es dort keine Eichen mehr. Aber als diese Geschichte angefangen hat, also wo da die Holzfäller dort waren, da war die ganze, auf der Insel sind ganz viele Eichen gewachsen. Und zwar nur auf diese Insel. Auf den Nachbarninseln und auch direkt dort am Festland keine Eichen. Aber dort schon. Und da ist auch schon die Idee, dass vielleicht schon die Tempelritter eben um 1200, 1300, dass die dort schon diese Eichen gepflanzt haben, um die Insel zu markieren, als einen besonderen Ort. Und wie gesagt, ob dann damals schon der Schatz da war oder ob die dann später den erst hingebracht haben, aber es ist eben der Ort hat eine gewisse Kontinuität, das will ich damit sagen. Wo wir schon bei den Namen sind, ist es euch vielleicht schon aufgefallen, Nova Scotia heißt dort diese Halbinsel, Neuschottland. Schottland, Templer. Später dann auch Nachfolgeorganisation Freimaurer, schottischer Ritus. Das ist Nova Scotia. Aber interessant ist, Nova Scotia, diese Halbinsel, die Franzosen haben der einen anderen Namen gegeben. Die Franzosen nannten diese ganze Halbinsel Nova Scotia Acadie. Arkadien. Et in Arcadia ego? Schon mal gehört? Das ist dieses berühmte Bild von Nicolas Poussin. Und da sind wir schon wieder von Nicolas Poussin, ein Bild, wo eine Art Monument ist, ein steinernes Monument, was weiß ich, könnte ein Grab sein oder wie auch immer. Es soll auf diesem Bild drauf und dort steht Et in Arcadia ego. Dieses Monument übrigens gibt's wirklich. Das ist in unmittelbarer Nähe von Rennes le Château. Das habe ich selber schon gesehen. Da war ich schon dort. Das gibt's tatsächlich. Arkadien. Acadie. Und Arkadien ist der Begriff ist in der Esoterik, hat eine lange Tradition. Ja, die Esoteriker und Okkultisten, die wissen, was das bedeutet. Ja. Arkadie geht weit zurück. Die Griechen haben schon von Arkadien gesprochen. Arkadien, eine Zeit, in der der Mensch noch frei war. Eine Zeit in fast so eine Art wie das Paradies oder sowas. Ja. Das ist Arkadie. So haben die Franzosen diese Halbinsel genannt. Ja, und dann die Engländer dann eben Nova Scotia, also Neuschottland. Ich meine, beides ist irgendwie deutlich schon in die Richtung. Ja. Aber hier, zurück zu Oak Island. Ja. Also die Idee ist, dass eben die hier Francis Bacon und seine Leute diesen Schatz dorthin gebracht haben. Ja. Und diese Kokosfasern, von denen wir vorhin gesprochen haben, die sich eindeutig auf 1200 oder 1300 datieren lassen, so in diese Zeit. Das ist auch interessant. Diese Kokosfasern könnten auch einfach Verpackungsmaterial gewesen sein. Das hat man früher genutzt. Ich meine, du kannst es dann, wenn du solche Sachen wie Schätze, gerade wenn es antike Schätze sind, die kannst du nicht einfach in Schiff unten reinstellen. Die musst du irgendwie sicher lagern. Ja? Und genauso wie wir heute, wenn wir Zeug in Container verpacken, dann tut man auch alle möglichen Verpackungskram mit rein. Irgendwelche Schaumstoffe, Kunststoff, ja, so Zeug, was halt sichert. Damals hat man dafür Kokosfasern genommen. Es ist also gut möglich, dass diese Kokosfasern letztens Verpackungsmaterial waren, von wie diese Artefakte damals gelagert wurden. Und deswegen könnte es auch gut eben in dieses 1200, 1300 deuten. Halt die Zeit, wo die Tempelritter diese Dinge verpackt haben und später um 1600 hat man halt diese Sachen dann dahin gebracht. Ja. Man muss sich fragen, warum haben die das gemacht? Ich habe schon mal angedeutet, okay, sie haben gemerkt, die Zeiten ändern sich. Der Schatz ist vielleicht nicht mehr sicher. Und da ist mir ein Gedanke gekommen, denn ihr wisst, ich habe mich schon ein paar Mal auch mit dieser venezianischen Geschichte beschäftigt. Und da habe ich ja erzählt, das war jetzt nicht in dem Format, sondern woanders, aber ich werde es hier vielleicht auch noch mal bringen. Aber die Venezianer ab einem gewissen Zeitpunkt haben die sich nach Nordeuropa und dann nach England ausgebreitet. Das britische Reich, das britische Imperium, ist der Nachfolger des venezianischen Imperiums, einfach gesagt. Das hat auch Benjamin Disraeli selbst gesagt, großer englischer Staatsmann im 19. Jahrhundert. Das britische Imperium ist der Nachfolger von dem venezianischen. Und tatsächlich genau in dieser Zeit von Francis Bacon, und Francis Bacon war selber auch Staatsmann, der war Philosoph, Staatsmann, Wissenschaftler, Mathematiker und alles Mögliche. Genau in dieser Zeit, um 1600, war vielleicht die wichtigste Phase, von wo dieser venezianische Einfluss in England stark geworden ist und wo sie halt enormen Einfluss hatten auf die englische Politik, wo sich tatsächlich Venedig zu dem britischen Reich gewandelt hat. Das ist genau in dieser Zeit ist die heißeste Phase. Da spielt auch rein diese Zeit der Glaubenskriege. Es ging da zwischen anglikanischer Kirche und Katholiken hin und her. Also eine Zeit, wo halt in England diese neuen Kräfte England übernommen haben. Und das ist vielleicht was Leute wie Bacon eben gesehen haben. Die haben gesehen, wow, jetzt kommen dort diese, vereinfacht gesagt, finsteren Kräfte. Und die werden so schnell nicht mehr weggehen aus England. Und wir müssen sozusagen aus Sorge, dass dieses Erbe, was sie bekommen haben, dass es nicht in deren Hände fällt, müssen wir das unbedingt sichern. Müssen das vielleicht wegbringen. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass es doch aus vielleicht atlantischer Zeit Spuren gibt, die sich via Ägypten, Hebräer, Jerusalem, Konstantinopel und so weiter verbreitet haben. Und ist es nicht interessant, dass Francis Bacon ein Buch geschrieben hat, das Nova Atlantis heißt, das neue Atlantis? Der war sich dieser Dinge bewusst. Die wussten das. Die wussten eben, diese Artefakte gehen weit zurück. Die sind von großartiger Bedeutung. Nicht nur aus irgendeinem materiellen Wert, toll, viel Gold oder so, nicht nur aus irgendeinem künstlerischen Wert, sondern das sind Artefakte, die viel Macht hängt an denen dran. Ne? Das wussten die damals. Sie konnten aber selber in ihrer Zeit diese Macht noch nicht so nutzen. Aber sie wussten, sie mussten das schützen und sie müssen es bewahren für zukünftige Generationen. In der Hoffnung, dass dann irgendwann, wenn die Zeiten sich ändern, dass dann Leute diese Codes entdecken über Shakespeare, Leute, die eben geschult sind in diesen Verschlüsselungen. So hatten sie die Hoffnung, dass es ihre eigenen Nachfolger wieder sind. Ne? Dass die dann in einer Zeit, die freier ist, dass sie dann an diese Sachen wieder kommen. Es geht sogar so weit, dass die Idee da ist, dass Francis Bacon Amerika zu dem neuen Atlantis machen wollte. Es geht sogar so weit, dass die Idee, dass Amerika das neue Atlantis werden soll und das neue Jerusalem auch, den neuen Tempel in Amerika gründen. Und dieser Tempel braucht natürlich genau diese Artefakte. Also auch, ich weiß, die Theorien sind nicht alle direkt parallel zueinander. Man kann es mehr in die eine Richtung deuten, mehr in die andere. Aber ich hoffe, der Zusammenhang wird hier einigermaßen klar. Das waren so die Ideen, die Bacon hatte. Ein neues Atlantis gründen, einen neuen Tempel gründen. Ja? Amerika ist dann der neue Tempel. Amerika ist Atlantis. Und deswegen müssen auch die Artefakte dorthin. Aber man muss sie in der damaligen Zeit verstecken. In der damaligen Zeit konnte man das auch nicht offen machen. Überhaupt dieses elisabethanische Zeitalter, das war eine fürchterliche Zeit. Das ist für die einfachen Menschen. Da waren Denunziationen, Folter, das war alles an der Tagesordnung. Du konntest dort nicht offen drüber sprechen. Und das wussten Leute wie Bacon. Und deswegen auch diese ganze Geheimnistuerei, diese ganze Verschlüsselung, diese ganze Shakespeare-Geschichte, die da so vorhingesetzt wird, weil die konnten das damals nicht öffentlich machen. Aber sie hatten halt die Verantwortung für diese Dinge. Und so geht halt die Geschichte, dass die da nach Amerika gekommen sind. Interessant ist auch, Bacon selber hat, glaube ich, auch drüber geschrieben, über eine Methode, die schon in der Antike bekannt war, wie man Schriften konserviert, nämlich mittels Quecksilber. Schriften wurden mit Quecksilber umgeben und Quecksilber, es hat halt alles, was da an Bakterien oder sowas kommt, was halt so Pergament zersetzen kann, und ist halt dort abgeschirmt. Du kannst also die dann selbst unter Wasser halten, in mit Quecksilber versiegelte Dokumente, die halten ewig. Ja. Und tatsächlich hat man in einem von diesen Money Pits, also im Money Pit in einer gewissen Tiefe, hat man Quecksilber gefunden. Ja. Auch da, das gehört da natürlicherweise nicht hin. Ist auch wieder nur ein Ding, was darauf hindeutet, dass dort unter anderem auch Schriften gelagert sind, ja, die man eben versiegelt hat für alle Zeit. Ja. Jetzt ist es so, der Daniel Ronsdam, von dem ich euch vorhin schon erzählt habe, der ist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Und leider ist es so, dass die Leute nicht immer ihr ganzes Wissen auflegen, weil sie selber wieder unter gewissen Druck sind. Der möchte halt ein Buch veröffentlichen, aber dann verlangt der Verlag, dass du nicht schon vorher alle Infos im Internet umsonst raushaust. Und das ist der Haken an dieser Sache, dass eben noch nicht alles wirklich öffentlich ist. Aber dieser Daniel Ronsdam, er hat gesagt, er hat diesen noch weitere Codes entdeckt, jenseits von Shakespeare, sondern in gewissen Rosenkreuzer-Schriften aus dem 17. Jahrhundert, hat er auch wieder solche Codes entdeckt, die auch wieder auf Oak Island zeigen. Und daraus hat er dann Rückschlüsse gezogen, eine Art Karte gewonnen. Und laut dieser Karte, so sagt Daniel Ronsdam, ist der Schatz gar nicht auf Oak Island. Sondern er haut die Theorie aus, es ist ein Ort nicht weit weg von dort, aber schon auf dem Festland. Irgendwo in der Provinz hier Lüneburg, oder wie diese Ortschaft heißt. In diesem County, Lüneburg County, irgendwo da drin, gibt es einen Ort, der eben in Verbindung steht, wiederum durch gewisse geometrische Muster, die sie in den, die er in irgendwelchen alten Schriften entdeckt hat, Rosenkreuzer-Schriften. Und er, wenn du die projizierst, eben auf Oak Island, so macht er das, genau erklärt das noch nicht, kommt er auf einen Ort, auf dem Festland, wo er sagt, dort müsste es sein. Und er selber berichtet, er hat diesen Ort untersucht, er ist dort hingegangen mit teurem Equipment, um Boden zu scannen und so weiter. Und tatsächlich, auch mit Experten, die er da zu Rate gezogen haben, die diese Technik anwenden, die haben den Boden gescannt. Da sind Hohlräume an dieser Stelle. Und die, auch oberirdisch ist diese Stelle markiert mit einem großen Felsen, wo auch wiederum so ein, wenn ich mich recht erinnere, auch wieder so eine Art Templerkreuz drauf ist oder sowas. Er rückt aber noch nicht genau raus, wo diese Stelle ist, aber er sagt, er steht auch in Kontakt mit den kanadischen Behörden. Weil hier reden wir bei der Geschichte nicht mehr von irgendwelchen Schätzen, sondern hier reden wir wirklich von einem großartigen Kulturerbe, einem Erbe der Menschheit, was dort vielleicht lagert. Und was jetzt nicht in die Hände gehen sollte, nur von irgendwelchen Schatzgräbern, sondern wo man dann auch schon was weiß ich, den Staat, die Öffentlichkeit irgendwie mit reinholen sollte. Und das ist im Moment aktuell der Stand. Also jetzt, dieser Tage, der Ronstam meint, der Ort ist schon lokalisiert. Und jetzt geht es darum, halt die Archäologen, auch das Land, Nova Scotia, die Behörden dort mit reinzubringen. Das Problem, warum da nicht so schnell was vorwärts geht, weil man könnte jetzt einfach anfangen, das dort auszugraben, ist, dass wiederum rund um diese Oak Island Story, weil die halt schon seit über 200 Jahren läuft und weil da so viele Theorien und Bücher kursieren, dass natürlich die akademische Welt sich damit nicht beschäftigt. Das ist wieder so, kein Wissenschaftler möchte sich mit Oak Island beschäftigen, kein Archäologe, weil das für deine Karriere nicht förderlich ist, weil dann lachen wir alle, Dan Brown Stuff. Ja, das ist das Problem, was jetzt gerade ist. Man muss diese Leute davon überzeugen, dass hier wirklich was von Bedeutung ist und nicht nur irgendwelche Piratenschätze, die natürlich auch schon interessant wären, aber dass es wirklich eine größere Bedeutung hat. Aber was halt das Krasse an der Sache ist, wenn die recht haben, und es ist letztens immer noch nur eine Theorie, weil es ist noch nichts ausgegraben, wir haben noch nicht diese Funde, die wir alle sehen, aber diese Theorie hat viel Kraft. Das ist... Und ich hoffe, ihr schaut es selber noch mal ein bisschen intensiver nach und beschäftigt euch auch mit diesen Codes oder so. Das machen mittlerweile einen Haufen Leute. Bei uns in Deutschland, wir kriegen das gar nicht so mit. Aber der Amundsen, dieser Norweger, der hat auch schon TV-Produktionen gemacht. Filme, die in Norwegen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dort gelaufen sind. Ja, wo er diese ganze, diesen Themenkomplex Shakespeare, Rosenkreuzer, Oak Island, wo er den offenlegt, ja, und diese Codes. Mittlerweile, da sind in Norwegen, da sind tausende von Leuten, die zu Hause selber mit dechiffrieren und so weiter. Das ist ein Riesending, so. Das ist auch bei uns irgendwie noch nicht so recht angekommen. Aber es ist nur eine Theorie. Aber wenn an dem was dran ist, was die sagen, wenn es wirklich dieses große Projekt ist, Leute, dann haben wir eine sehr realistische Chance, dass wir noch in unserer Lebzeit, und das kann heute sein, das kann jetzt passieren, dass man schaut, was dort verborgen liegt. Und das könnte, wie man heute neudeutsch sagt, ein Game Changer sein. Das könnte ein Joker sein, wie in einem Kartenspiel. In diesem weltweiten Machtspiel und wo wir Menschen heute stehen. Und es sieht aus, wie die großen Machthaber gewinnen, NWO-Strukturen und so weiter. Das könnte ein Joker sein, der im Spiel ist. Und das ist eine realistische Möglichkeit, die ganz schnell kommen kann. Wir wissen nicht genau, was da zum Vorschein kommt. Ja? Ist es die Bundeslade? Ist es der Gral? Oder welche Artefakte auch immer? Aber ich meine, das sind ja eh schon wieder Projektionen, die da drauf liegen. Aber wir sprechen hier von Artefakten, die vielleicht zurückreichen in die Zeit von Atlantis. Wir sprechen vielleicht von alchemistischer Technologie. Und okay, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten. Jetzt gestatte mir mal wirklich zu spekulieren. Weil das, was ich jetzt alles so vorgetragen habe, das ist nicht nur Spekulation, sondern da ist schon Substanz dahinter. So. Aber jetzt lassen wir mal ein bisschen spekulieren. So. Ich selber hab schon lange so das Gefühl, den Eindruck, dass das Leben auf der Erde und dass wir Menschen klein gehalten werden. Dass das ganze Potenzial, was in uns drin ist, nicht zur Entfaltung kommt, weil um diese Erde herum wie ein Gitter ist, ein Grid, ein Netz, ein energetisches Netz. Manche Leute sprechen von Leylines, die mit Radiästhesisten, also Routengänge und so weiter, haben dieses Netz auch schon beschrieben. Und auch das ist so interessant, weil es gibt schon so lange auch diese Gerüchte oder was auch in diverser Literatur schon seit Jahrzehnten auftaucht, die wiederum diese ganze Leyline-Geschichte mit den Tempeln in Verbindung setzt. Und die Idee, die da gebracht wird, und mag sein, dass für den einen oder anderen euch das zu weit geht oder so, aber lasst uns mal spekulieren. Die Idee ist, dass es schon vor ganz langer Zeit, vielleicht eben in dieser Atlantis-Zeit, gewisse Möglichkeiten gab, diese tellurischen Ströme, diese Leylines, diese Erdkräfte, die zu manipulieren, die in gewisse Bahnen zu lenken, um dadurch dann Kontrolle auszuüben auf dieses gesamte Lebenssystem Erde. Ich weiß, das ist heavy stuff. Aber die Geschichten, die halten sich schon lange und hartnäckig. Wenn jetzt das stimmt und wenn wir dort hier bei Oak Island solche Dinge finden, vielleicht ist das der Schlüssel dazu, um diese ganz alte Fesselung der Kräfte, um die aufzuheben. Vielleicht ist da der Schlüssel dazu, um in den Zustand zu kommen, den die Griechen Arkadien nannten. Den im christlich-hebräischen Kontext, den man das Paradies nannt. Es ist vielleicht ganz nah. Ich weiß, das ist krass, aber ich sehe da eine Möglichkeit. Das ist ein gewisses Potenzial, dass es so ist. Und das sollte uns zeigen, was für ein unglaublicher Hotspot im Moment dieses Oak Island ist. Es geht bei Weitem nicht mehr um irgendwelche Schätze oder Gold. Hier geht es um was ganz Großes. Und deswegen meine ich, das könnte ein Joker sein in diesem Spiel. Das könnte, da könnten Dinge zum Vorschein kommen, die das Leben auf der Erde komplett verändern. Weil sie den Druck, dieses Grid und weißt du, diese ganze Idee mit dem Netz, das ist auch nichts Neues. Könnte man auch mal drüber sprechen über Delphi, einer der wichtigsten Kraftorte, auf jeden Fall in Europa. Und dort ist schon in der Antike diese Geschichte, dass Apollon gekommen ist, der männliche Gott, der Gott des Lichts, der Gott des Maßes. Maße, Metrosystem, Maßeinheiten, Geometrie und so weiter. Dass dieser Gott dort mit der Erdgöttin, die sie Gaia nannten, gekämpft hat. Und er hat sie nicht getötet, weil die Erdgöttin diese Kraft, diese Lebenskraft, die braucht sie nun mal. Ja. Aber die so wird es schon Delphi erzählt, er hat die Göttin bezwungen. Und hat sie dann in seine Dienste reingesteckt. Und sie muss halt seitdem, sie kann nicht frei fließen, diese Energien können nicht frei fließen, sondern sie sind eben in einem Grid, in einem Netz. Und das könnte einer der Schlüssel dazu sein. Vielleicht dieses Netz aufzuheben. Vielleicht, okay, es mag vielleicht dem einen oder anderen zu weit gehen. Das ist ja auch jetzt echt ein bisschen spekuliert. Aber nicht ohne Substanz. Und so gesehen ist Oak Island einer der Hotspots. Was da jetzt passiert, ist vielleicht, das ist vielleicht der größte archäologische Fund, der je kommen wird. Hier geht es nicht um Kunst, hier geht es auch nicht um Gold, hier geht es um was viel Größeres. Ja. Und wenn die Jungs recht haben, Ronstam und Amundsen, dann ist es jetzt lokalisiert. Da müsste man jetzt schauen. Vielleicht ist es auch wieder so, dass man dort dann gräbt und am Ende kommt wieder nichts raus. Vielleicht ist es wieder nochmal was anderes. Vielleicht ist es wieder nur irgendwas, was nochmal woanders hindeutet. Das mag sein. Ja. Also klar, man hat es halt noch nicht rausgeholt. Aber Ronstam sagt dort, der Ort ist lokalisiert und an dem Ort ist was. Jetzt müsste man nur danach suchen. Aber das muss dann eben, das darf nicht im Geheimen geschehen. Das muss dann transparent sein. Ja. Und dass dann letzten Endes die Vision, die Leute wie Bacon hatten, dass diese Vision auch aufgeht und dass der Schutz, dieses Wissen, diese Artefakte nicht in die Hände von irgendwelchen Machtspielern fahren, die dann nur für eigene Zwecke missbrauchen, sondern dass es eben für die Menschen da ist. Das ist ja eh so. Ich weiß, Leute wie Bacon oder überhaupt, wenn man von Rosenkreuzern und Freimaurern und so spricht, die haben heute haben wir da alle immer gleich ein ganz schlechtes Gefühl. Ja, das sind doch diese finsteren Kräfte. Und das ist auch wahr. Natürlich verbergen sich dort ganz viele von diesen mächtigen Leuten. Aber sie scheinen auch untereinander auch nicht immer grün zu sein. Und da gab es eben vielleicht auch Leute, die tatsächlich für den Menschen einstehen, ja? Und versuchen, dieses Geheimnis zu schützen vor diesen finsteren Kräften. Das kann durchaus sein. Und vielleicht eins noch, weil auch in diesem Zusammenhang, ich habe schon mal aufgeführt, wie Tempelritter und Venezianer gut harmoniert haben miteinander. Nicht zuletzt hier bei diesem berüchtigten vierten Kreuzzug. Aber was ist denn dann eigentlich los gewesen, dass in den 1300ern die Tempelritter auf einmal so in Ungnade gefallen sind? Warum sind sie in Ungnade gefallen bei den Mächtigsten ihrer Zeit, Vatikan, französischer König? Ging es da wirklich nur darum, dass der französische König halt kein Geld mehr hatte und dann hat er halt gedacht, plündere ich die aus? Oder ging es da nicht auch schon um was anderes? Dass vielleicht die Tempelritter um 1300, Leute, damals war der Großmeister Jacques de Molay, dass die vielleicht sich geweigert haben, diese Artefakte oder dieses Wissen mit den anderen zu teilen, weil sie vielleicht schon ahnen, dass es manipuliert wird. Und vielleicht kam da schon der Bruch zustande. Eine kleine Anekdote noch, als dann Jahrhunderte später, nachdem Jacques de Molay, der Großmeister der Tempel damals, der Schatz ist aus Paris rausgekommen, aber Jacques de Molay, der hat sich geopfert, der hat sich festnehmen lassen am nächsten Tag, der ist nicht geflohen, den haben sie festgenommen, der hat sich gestellt, ja, und er wurde dann auch gefoltert und ist dann auf dem Scheiterhaufen dann verbrannt worden, ja, als Ketzer oder was auch immer. Aber Jahrhunderte danach, als dann die Französische Revolution war und als dann in Paris das Schafott aufgebaut wurde und als dort dann die letzten der Bourbonen, der französischen Könige, dort auf dem Schafott dann geköpft wurden, da gibt es diese Legende, dass da ein Maskierter mit Kapuze einer auf das Schafott gesprungen ist und dann ausgerufen hat, Jacques de Molay, du bist gerecht. Jahrhunderte später. Vielleicht nur eine Anekdote, aber ich meine, diese Anekdote erzählt man sich auch schon seit ein paar hundert Jahren so. Ja, das ist also hier die Story von Oak Island. Man könnte noch viel, viel mehr über Oak Island erzählen. Es gibt noch jede Menge anderen Theorien. Aber ganz ehrlich, dass dieser Komplex Bacon, der im Zentrum ist von Rosenkreuzern, Shakespeare, Oak Island, das ist, glaube ich, was zusammengehört. Ja. Überhaupt eins noch, deshalb wollte ich eigentlich schon vorher sagen, Rosenkreuzer. Auch da schon der Name deutet ja schon auf die Templer hin. Weil was ist Rosenkreuz? Ein rotes Kreuz. Das ist eine Kontinuität. Die Tempelritter wurden damals zerschlagen und verboten. Aber sie hatten Erben, weil sie sich um das Erbe gekümmert haben. Und die haben sich dann später wieder neu als Rosenkreuzer selber neu entwickelt. Ja. Und daraus wiederum rausgeflossen sind dann diese Freimaurerströmungen. Ne? Und Oak Island könnte der Schlüssel sein, um wirklich ein ganz, ganz altes Spiel zu beenden. Ne? Ob es so ist, wird die Zeit zeigen. Und damit kommen wir zum Ende von heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder zahlreich kommentiert. Das ist immer schön. Also ich selber kann nicht auf jeden Kommentar antworten, ne? Weil es ist auch einfach sehr viel. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass ich auf YouTube alle Kommentare lese und mich immer freue, wenn dort auch eine rege Diskussion ist. Denn hey, Themen, wie wir sie hier bringen, das ist mir schon klar, da ist bei vielen Dingen ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ja, das ist, viele Dinge sind auch, kann man in die Richtung deuten oder in die. Es gibt bei Oak Island oder so, da gibt es nicht jetzt die letzte Wahrheit. Ja, die Geschichte ist noch nicht auserzählt. Ja, aber deswegen freue ich mich, wenn dort auch Anregungen kommen, wenn dort auch eine Diskussion entsteht. Und ich halte es wirklich gerade bei diesem Thema Oak Island echt für wichtig, dass wir als Menschen, dass wir das wahrnehmen und dass wir da darauf schauen, dass was auch immer dort schlummert und wenn das wirklich rausgeholt werden sollte, dass es dann nicht in Vergessenheit gerät oder in irgendwelche finsteren Kanäle geht, sondern dass wir das wirklich als Menschheit bekommen, als ein Erbe der Menschheit auch betrachten und dann noch in Empfang nehmen können. In der Hoffnung, dass dann wirklich ganz alte Muster durchbrochen werden und
dass das Leben auf der Welt sich wirklich verändern kann. Wie weit, da will ich gar nicht spekulieren, was, was dann alles möglich wäre, wenn mal dieses ganze alte Spiel mal aufgelöst wird. Ja, also kommentiert bitte gerne, freue ich mich immer drüber. Und bleibt uns gewogen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Für heute, seid dann. Ciao.